Der Angriff, wie die Senatoren aufdeckten, war Teil einer sogenannten Ösling-Übung. Die Truppen der Nationalen Armee und Teile der amerikanischen Spezialeinheiten führten diese mindestens jährlich stattfindenden Übungen durch. Der Ausschuss fragte wiederholt, ob der SDR A8 oder deren Ausbilder an Ösling-Übungen teilgenommen haben. Erinnern wir uns, betonten sie in ihrem Bericht, dass gerade zu dieser Zeit Waffen aus dem Arsenal der Polizeistation in Vielsalm gestohlen wurden. Anfangs behaupteten die Angehörigen der belgischen Stay Behind, sie seien daran nicht beteiligt gewesen. Der letzte Kommandeur des SDR A8 hat jegliche Beteiligung seiner Einheit an Übungen dieser Art geleugnet, da sie nicht Teil des Auftrags gewesen seien und das Risiko für seine Agenten zu hoch gewesen sei, vermerkt der Gladio-Bericht der Senatoren. Entgegen dieser Erklärung bestätigte ein ehemaliger Chef des SDR A11 und früherer Kommandeur der gesamten SDR A-Einheit, dass das Netzwerk an Ösling-Übungen teilnehmen konnte. Ein anderer Offizier bestätigte, dass das Netzwerk an zwei Ösling-Übungen teilgenommen hat. Monatelang erklärten uns zivile Behörden, dass der Angriff das Werk gewöhnlicher Krimineller oder von Terroristen gewesen sei, erinnert sich der belgische Journalist René Aquin an die Terroraktion von Vielsalm. Es dauerte Monate, bis ich einen Telefonanruf erhielt, der mich veranlasste, nach Frankreich zu fahren und dort Lucien Dislair zu treffen, der mir seinen Bericht gab und sich lange mit mir unterhielt. Er erzählte mir, er habe an einem geheimen Manöver teilgenommen, bei dem die Operationen der Résistance wiederholt werden sollten und auch die Unterstützung der Résistance, so wie es am Ende des Krieges gemacht wurde. Als 1990 das gesamte Stay-Behind-Netzwerk aufgedeckt wurde, erklärte der belgische Geheimsoldat Dislair in einer Dokumentation über Gladio, dass es neben Vielsalm auch weitere Übungen mit amerikanischen Spezialeinheiten gegeben habe. »Eigentlich komme ich aus dem Norden von Luxemburg«, erklärte Dislair in der Dokumentation. Zu dieser Zeit war ich Manager einer Bank, aber auch ehemaliger Angehöriger eines Fallschirmjägerkommandos. Eines Tages kamen einige Leute in mein Haus und baten um Hilfe bei einigen Spezialmanövern, die in Kooperation mit amerikanischen Spezialeinheiten durchgeführt würden, erklärte er. Die belgischen Kommandos hatten den Auftrag, amerikanische Fallschirmjäger zu bergen. Nach dieser Operation sollten sie sich an zuvor vereinbarten Punkten treffen und Kasernen der Gendarmerie angreifen. Ich hatte die Ausrüstung, die Waffen und ein Funkgerät bei mir, um alles zu koordinieren. René Aquin erinnert sich, dass die Operation in Vielsalm nur eine von mehreren anderen Operationen war, bei denen amerikanische Spezialeinheiten heimlich auf belgischem Boden operiert hatten. Wir lasen in den Zeitungen über den Angriff auf ein Feldlager der Chasseurs Ardennes hier in Belgien. Ich ging mit anderen Journalisten dorthin, erinnert sich Aquin in dem Dokumentarfilm. Sie hatten die Fenster aufgebrochen, waren in das Waffenlager eingedrungen, hatten den Wächter verwundet und waren mit einer Anzahl von Waffen geflohen. Mir gelang es, ins Lager zu kommen, weil ich dort einige Leute kannte. Innen sah ich ausländische Militärs, insbesondere Amerikaner. Der belgische Gladiator Dislair bestätigte dem Journalisten Aquin, dass amerikanische Spezialeinheiten wiederholt in geheime Operationen in Belgien verwickelt waren. Einige Tage vor dem Angriff auf Vielsalm hatte es ziemlich viel Ärger gegeben, erinnert sich Dislair. Die Amerikaner waren zu weit gegangen. Diese Leute waren in den 40ern, Offiziere, harte Jungs. Sie trieben das Spiel zu weit. Sie hatten schon zuvor Kasernen angegriffen. Sie hatten sogar eine Granate in die Nähe des Büros des Generalstaatsanwalts geworfen. Dislair vermutete, dass das gewaltsame Vorgehen der amerikanischen Spezialeinheiten die Belgier verärgert hatte, die von den heimlichen Operationen wussten. Die zivilen Behörden reagierten und sagten, das sei zu viel. Damals wurde der Angriff auf die Kaserne von Vielsalm abgesagt. Am Tag des Angriffs hatte man uns gesagt, dass er abgesagt wurde. Doch die amerikanischen Spezialeinheiten konnten nicht gestoppt werden. Disley erinnert sich. Aber die Amerikaner verlangten von mir, ich solle sie als Ersatzmann zum Lager bringen. Am nächsten Tag fuhr ich mit meiner Frau nach Namur. Ich hörte im Radio, dass die Kasernen gegen Mitternacht angegriffen wurde. Ich kann nicht sagen, was passierte, denn ich war an diesem Abend um 20 Uhr weggegangen. Man erwartete von mir nicht, dass ich bleibe. Disley wurde am nächsten Morgen darüber informiert, was geschehen war. Am nächsten Tag rief mich der Kommandeur der Kaserne in Vielsalm an und unterrichtete mich über diese Operation. Er sagte mir, ich solle dem belgischen Kommando sagen, der Wächter sei nicht tot, er sei schwer verwundet in einem Krankenhaus. Später starb der Wächter. Die belgischen Behörden verwischten die Spuren nach den mysteriösen Operationen in den 80er Jahren und heikle Fragen wurden nicht beantwortet. Die belgische Geheimarmee wurde nicht aufgedeckt und nur einige Angriffe wurden bestätigt. Die amerikanischen und belgischen Behörden, die befragt wurden, gestanden letztlich nach Monaten, dass es eine Übung gegeben habe und gaben zu, dass bestimmte Angriffe stattgefunden hätten, erinnert sich Ancan. Ich erinnere mich beispielsweise an einen Angriff auf ein militärisches Treibstofflager in Bastogne. Auch an einen weiteren Angriff auf eine Polizeistation in Neufchâteau. Nach und nach gaben die Militärs zu, dass es bestimmte Angriffe gegeben habe. Doch die Einzelheiten über den Zwischenfall von Vielsalm waren nicht zugänglich. Ihre letzte Version des Vorfalls von Vielsalm war, dass ein Angriff geplant war, der jedoch im letzten Augenblick abgesagt wurde, erinnert sich Ancan, wobei er darauf hinwies, dass, höchst brisant, die gestohlenen Waffen nach dem Anschlag bei einer mysteriösen Gruppe von Linken deponiert wurden, damit die Kommunisten für das Verbrechen verantwortlich gemacht werden konnten. Einige der in Vielsalm gestohlenen Waffen wurden in einer Wohnung gefunden, die den Cellule Communiste Combattante, CCC, kämpfende kommunistische Zellen gehörte. Weshalb wurden diese sonderbaren Operationen durchgeführt? Und weshalb wurden die in der Operation in Vielsalm gestohlenen Waffen später in einem Unterschlupf in Brüssel gefunden, der von einer belgischen kommunistischen Gruppe benutzt wurde? Das Ziel der Übung war zweierlei: die belgische Polizei zu schockieren, um sie so zu erhöhter Wachsamkeit zu bringen und, nicht weniger wichtig, bei der Bevölkerung insgesamt den Eindruck zu erwecken, dass das bequeme und wohlgenährte Königreich Belgien am Rande einer kommunistischen Revolution stehe, schrieb der britische Journalist Hugh O'Shaughnessy in einem Artikel über Gladio. Die belgischen Kommunisten wurden wie in Italien durch diese geheimen Operationen der amerikanischen Spezialeinheiten und der belgischen Stay Behind diskreditiert. Im Militär spricht man von Anschlägen unter falscher Flagge. Diese These wurde erhärtet, als aufgedeckt wurde, dass die angeblich kommunistische Terrorgruppe CCC in Wirklichkeit von der Rechten aufgebaut wurde. Zwischen Oktober 1984 und Herbst 1985 war die CCC für 27 Angriffe verantwortlich. Die CCC wurde von Pierre Carret geführt und hatte mit ihren gut geplanten Bombenattentaten klassische kapitalistische Symbole zum Ziel, einschließlich amerikanischer Einrichtungen, die mit der NATO in Verbindung standen, Banken und militärischer Einrichtungen. Am 17. Dezember 1985 wurden die Anführer der CCC festgenommen und die Einheit wurde mit dem größten militärischen und polizeilichen Aufgebot, das Belgien seit der Festnahme der Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hatte, aufgelöst. Die Kommunisten wurden diskreditiert, bis Journalisten entdeckten, dass der CCC-Anführer Pierre Carret zu Beginn der 80er Jahre ein terroristisches Netzwerk aufgebaut hatte, das aus Agenten bestand, die mit der extremen Rechten in Verbindung standen. Sein wichtigster Gehilfe, Marc de Lever, war später einer deutschen rechtsextremen Gruppe beigetreten. In Belgien gab es eine Reihe ungeklärter Ereignisse. Eine bewaffnete Bande beging Mitte der 80er Jahre zahlreiche Morde, und wir wissen bis heute nichts darüber. spekulierte der belgische Verteidigungsminister Guy Coëm über eine mögliche Verbindung zwischen der belgischen Stay-Behind-Armee und terroristischen Aktionen, als das Gladio-Netzwerk Ende 1990 aufgedeckt wurde. Ich habe den Chef der Armee, Generalleutnant José Charlier, gefragt, ob in Belgien eine Organisation wie Gladio existierte, erklärte Verteidigungsminister Coëm in seiner ersten öffentlichen Information während der Enthüllungen um Gladio am 7. November 1990 im belgischen Fernsehen den verblüfften Fernsehzuschauern. Er betonte, dass er trotz seiner Position als Verteidigungsminister nie zuvor etwas von der geheimen Gladio-Armee der NATO gehört habe. Außerdem möchte ich wissen, ob es eine Verbindung zwischen den Aktivitäten dieses geheimen Netzwerks und der Welle von Verbrechen und Terror gibt, unter der unser Land während der letzten Jahre so sehr gelitten hat. Der Verteidigungsminister bezog sich auf die sogenannten Brabant-Anschläge, eine Serie brutaler und mysteriöser terroristischer Angriffe, die in der Brabant genannten Region um Brüssel zwischen 1983 und 1985 ausgeführt wurden, wobei 28 Menschen starben und wesentlich mehr verletzt wurden. Die Terroranschläge hatten das Land in einen Schock versetzt und bleiben der traumatischste Zeitabschnitt in der jüngeren Geschichte Belgiens. Die Massaker von Brabant zählen zu den schlimmsten Fällen von Terrorismus, die Westeuropa in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebt hat. Alles in allem werden heute 16 bewaffnete Anschläge unter dem Begriff Brabant-Anschläge zusammengefasst. Der erste Anschlag ereignete sich am 14. August 1982 und war ein bewaffneter Angriff auf einen Lebensmittelladen in der belgischen Stadt Maubeuge im Bezirk Brabant. Das letzte Attentat, ein Terroranschlag auf die Supermarktkette Delhaize, fand am 9. November 1985 in der belgischen Stadt Aalst statt, ebenfalls im Bezirk Brabant. Die anderen 14 Anschläge, die sich alle im Bezirk Brabant ereigneten, hatten zweimal ein Restaurant zum Ziel, einmal einen Taxifahrer, einmal ein Juweliergeschäft, einmal eine Textilfabrik, einmal ein Lebensmittelgeschäft und fünfmal einen Delhaize-Supermarkt in 5 verschiedenen Ortschaften. Die Polizei bemerkte, dass bei allen Angriffen nur wenig Geld, oft weniger als der Gegenwert von 5.000 englischen Pfund, erbeutet wurde, während gleichzeitig enorme Brutalität und Professionalität im Spiel war. Die Terroranschläge von Brabant sollten Angst und Schrecken in der belgischen Bevölkerung verbreiten. Dieses Ziel wurde erreicht, wie der Überfall auf den Delhaize-Supermarkt am 9. November 1985 zeigt. Ein bedeutsames Datum in der Vorweihnachtszeit, an dem in Belgien der Martinstag gefeiert wird, das örtliche Nikolausfest, an dem die Kinder in der Nacht zuvor Möhren für das Pferd des heiligen Martin vor die Tür stellen, zu Bett gehen und sich wunderbare Weihnachtsgeschenke wünschen. Am nächsten Morgen, einem geschäftigen Samstag, eilten die Menschen in den Delhaize-Supermarkt, um noch in letzter Minute Einkäufe zu tätigen. Was danach geschah, wurde aus den Zeugenaussagen rekonstruiert. Ein Volkswagen Golf GTI hatte vor dem Supermarkt geparkt und 3 bewaffnete Männer mit Sturmhauben auf ihren Köpfen stiegen aus dem Auto. Der größte von ihnen zog eine Pumpgun hervor und eröffnete aus geringer Entfernung das Feuer und tötete sofort kaltblütig 2 Kunden. Nachdem er den Kassenbereich erreicht hatte, begann er wild auf alles zu schießen, was sich bewegte. Ich sah 3 maskierte Männer aus dem Hintergrund kommen. Ein Mann sagte zu seinem Kind, »Lass dich fallen, hier sind sie.« Erinnert sich ein namentlich nicht genannter Zeuge in dem Dokumentarfilm der BBC über Gladio. Auf einen Unbeteiligten, der zu fliehen versuchte, wurde geschossen und 7 oder 8 Geschosse durchschlugen sein Auto und ein Schuss streifte seinen Kopf hinter dem Ohr. Es brach totale Panik aus. Eine Frau, deren Gesicht blutverschmiert war, schrie irgendetwas über ihr Kind. Ich weiß nicht genau was. Für die entsetzten Kunden gab es in den Gängen des Supermarktes wenig Deckung oder Schutz vor den 3 Terroristen. Im folgenden Massaker starben 8 Menschen, darunter eine ganze Familie, und 7 weitere Menschen wurden verwundet. Ein Mann und seine Frau und ihre 14-jährige Tochter wurden an der Kasse des Supermarktes kaltblütig erschossen. Ein Vater und seine 9-jährige Tochter wurden in ihrem Auto erschossen, als sie versuchten zu fliehen. Die Beute des Überfalls betrug nur den Gegenwert einiger tausend englischer Pfund, die später in einem ungeöffneten Sack in einem Kanal gefunden wurden. Die Killer entkamen spurlos und wurden seither weder identifiziert, festgenommen noch vor Gericht gestellt. Die Täter der als Brabant-Anschläge bekannten Massaker sind bis heute unbekannt. Nach den Terroranschlägen ging der Justizminister Jean Gaulle vor die Fernsehkameras und versprach der in Panik geratenen Bevölkerung mehr Sicherheit. Die Polizisten außerhalb des Supermarktes wurden durch Fallschirmjäger und Jeeps mit leichter Artillerie verstärkt. Zeugen und Experten stimmten darin überein, dass diese Terroranschläge nicht das Werk unbedeutender Krimineller waren, sondern blutige Operationen von Eliteprofis. Dies betrifft die gelassene und professionelle Art und Weise, wie sie mit der Situation und mit den Waffen umgingen und wie unbekümmert sie vor der Nase der belgischen Polizei in ihrem GTI davonrasten. Sie operierten immer in kleinen Gruppen. Der große Mann war auch in Aalst dabei. Zeugen und Journalisten nannten ihn bald den Giganten. Er war bei den Angriffen immer wieder dabei, gab die Befehle und feuerte mit einer in Italien gebauten Spaz 12 Schrotflinte. Brutalität war ihr Markenzeichen. Bei einer Attacke am 30. September 1982 lag ein Polizist verwundet auf dem nassen Straßenpflaster. Auch er wurde kaltblütig aus nächster Nähe erschossen. Bei einem anderen Angriff am 3. März 1983 in einem Lebensmittelgeschäft in Neuville warteten die Killer, nachdem sie ein Paar ermordet und den Alarm ausgelöst hatten, anstatt zu fliehen, bis die Polizei kam. Die Polizisten liefen direkt in die Falle der Terroristen. Gab es bestimmte Beziehungen zwischen diesem Netzwerk, den Terrorakten und dem groß angelegten Banditenwesen, so wie es in Belgien während der letzten 10 Jahre der Fall war? Diese entscheidende Frage konnten die belgischen Senatoren nicht beantworten, obwohl sie ansonsten hervorragende Arbeit geleistet hatten. Dieses bedauerliche Versagen rührte weitestgehend daher, dass der SDRA-8 und die STC-Mob sich strikt weigerten, die Identität ihrer Mitglieder preiszugeben. Die Kommission fand keine Hinweise, die den Schluss zugelassen hätten, dass es irgendwelche Verbindungen zwischen dem Netzwerk, den Terrorakten und der Bandenbildung auf breiter Ebene gegeben habe, vermerkten die Senatoren in ihrem Abschlussbericht. Allerdings konnte die Verifikation wegen der Weigerung der Verantwortlichen des SDRA-8 und der STC-Mob den sachverständigen Richtern die Identität aller zivilen Agenten preiszugeben, nicht durchgeführt werden und deshalb nicht jeder Zweifel beseitigt werden. Auch die Gruppe der Richter, die den Senatsausschuss berieten, konnten nicht beweisen, dass die belgische Stay Behind mit den Terroranschlägen in Verbindung stand. Die sachverständigen Richter haben bis heute, 1991, noch keinen Beleg, der erlauben würde, anzunehmen, dass Angehörige des SDRA-8 und der STC-Mob bei den Verbrechen eine Rolle gespielt haben, welche die öffentliche Meinung so stark bewegt haben. Wie die Senatoren konnten auch die Richter die Angelegenheit nicht ausreichend untersuchen. Zitat: Die Richter bedauern, dass sie nicht in der Lage sind, diese Frage mit größerer Sicherheit zu beantworten. Das Schweigen zur Identität der Agenten erlaubt den Richtern nicht, die erforderlichen Verifikationen durchzuführen, um die ganze Wahrheit zu ermitteln. Zitat Ende.